Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Besuchertrend in der Innenstadt. Das ist heute der Titel der digitalen Agenda, dem Podcast und der Sendung. Und zu Gast sind heute Katharina Schweiger von der Geschäftsstelle der digitalen Agenda der Stadt Ulm und Laura Vogt von Citizens. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Ja, bevor wir richtig einsteigen in das Thema Besuchertrend in der Innenstadt, vielleicht mal eine kurze Vorstellungsrunde. Die richtigen Gäste vielleicht zuerst. Laura, du kommst von Citizens. Was machst du da genau?
Genau, ich bin bei der Citizens im Bereich Projektmanagement, also die ganzen Projekte, die wir im Smart City IoT-Bereich machen, da mache ich eben die Projektleitung.
Und Citizens, was macht Citizens?
Also Citizens ist eine Tochter von der SWU und von drei IT-Unternehmen, System2, Excellence Solution und Cortex Media, die sich zusammengetan haben, um im Bereich Smart City und IoT-Lösungen in der gesamten Kette eben für Kunden anzubieten, Kommunen oder auch Wirtschaftsunternehmen.
Hast du irgendwie was Spezielles gelernt, dass du Projektleitung in so einem Digitalbereich machst?
Ich habe Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studiert. Da war auch IT eben ein Teil davon, neben ganz vielen anderen Themen, und war dann 5 Jahre lang bei einem IT-Systemhaus, auch im Bereich Projektmanagement, und habe dann eben zu Citizens gewechselt.
Und die Katharina Schweiger, die kennen wir ja schon, die ist von der digitalen Agenda der Stadt Ulm da. Und vielleicht, Katharina, sagst du auch noch mal kurz was zu dir.
Genau, ja, gern. Danke auf jeden Fall auch mal wieder, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Katharina Schweiger. Ich arbeite, wie schon gesagt, bei der Geschäftsstelle Digitale Agenda und bin da Projektmitarbeiterin in dem Projekt Ulm for Clever City, in dem es darum geht, dass die Stadt Ulm 2019 einen Förderzuschlag vom BMI bekommen hat und sich auf den Weg macht, eine Smart City zu werden und erstmal herauszufinden, was das überhaupt für die Stadt Ulm bedeutet und wie wir das zusammen mit der Bürgerschaft machen können.
Das BMI, das ist das Bundesministerium für Inneres, oder?
Ja, genau.
Gut, also das Bundesministerium für Inneres fördert hier die Stadt Ulm mit dem Projekt Ulm for Clever City. Und eine clevere City braucht natürlich auch clevere Daten. Und da seid ihr jetzt mit dem Projekt Besuchertrend in der Innenstadt da. Worum geht es denn da eigentlich bei einem Besuchertrend erfassen?
Die Idee dahinter ist, dass wir im Projekt Ulm for Clever City eben auch erste Maßnahmen umsetzen wollen, um eben rauszufinden, wie gehen wir mit Daten um, welche Lösungen haben wir, wie können wir die veröffentlichen und wie können wir vor allem das mit der Bürgerschaft so teilen, dass wirklich jede und jeder versteht, was wir machen und Interesse daran hat, das mitzubekommen. Und beim Besuchertrend geht es darum, dass man an verschiedenen Orten in der Innenstadt aktuell versucht, mit Sensoren zu messen, wie viel denn eigentlich vor Ort los ist.
Der Hintergrund ist einfach auch unter anderem das leidige Thema, das man leider zurzeit immer wieder hat, und zwar Corona, und hat im Prinzip zwei Hintergründe. Einmal möchte man ja auch, dass die Bürgerschaft sich wohlfühlt, auch in Menschenmengen, und einfach informiert sein kann oder informiert ist, um eigene Entscheidungen zu treffen. Und zum anderen möchte man natürlich auch dabei unterstützen, wieder alles hochzufahren im Prinzip. Also wirklich die Leute wieder in die Stadt zu bringen, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Berührungsängste haben, sondern einfach wissen, wie viel ist denn da los, und dann eben entscheiden können, dass sie in die Stadt gehen oder woanders hingehen oder in eine andere Ecke der Stadt, wo jetzt vielleicht dann weniger los ist.
Und wie sieht denn das dann aus? Wie kann man sowas erfassen? Wie kann man überhaupt so Dichte von Menschen in der Innenstadt messen?
Also wir setzen in dem Fall Sensoren ein, die WLAN-fähige Geräte erkennen, also beispielsweise ein Smartphone, das die meisten Leute ja meistens mit sich tragen, wenn sie unterwegs sind. Und die Sensoren zählen in einem gewissen Umkreis eben die Anzahl der Geräte. Und dadurch kann man eben Rückschlüsse daraus ziehen, wie viel los ist, beziehungsweise zu welchen Zeiten, an welchem Ort besonders viel los ist oder weniger los ist, und kann da ja eben, wie gesagt, Rückschlüsse ziehen.
Bevor wir jetzt da irgendwie technisch weiter einsteigen, da habe ich nämlich gleich schon die nächsten Fragen. Vielleicht auch erst nochmal so die Frage, was gibt es denn da noch für Anwendungsfälle, wenn jetzt Corona vorbei ist?
Also natürlich interessiert sich der Handel immer ganz stark dafür, wie viel ist denn los, wie sind denn beispielsweise irgendwelche Werbeaktionen, wirken die, wie kann ich denn Leute in gewisse Bereiche in der Stadt kriegen, also jetzt auch weg von der Fußgängerzone, wo jetzt wirklich die A-Lage ist, sage ich jetzt mal, sondern auch in den Gassen weiter weg. Das ist die eine Seite, und die andere Seite einfach grundsätzlich Besucheraufkommen zu messen oder zu erkennen, wenn es jetzt irgendwelche nicht angemeldeten Veranstaltungen gibt oder auch angemeldete Veranstaltungen, ist vielleicht damit zu rechnen, dass es erhöhtes Müllaufkommen gibt. Muss man vielleicht Mülleimer früher leeren, als man es eigentlich geplant hatte? Das sind so ein paar Beispiele.
Also wir reden ja nachher noch ein bisschen genauer darüber, wie das genau funktioniert. Aber was man mit diesen Sensoren gut machen kann, ist eben Trends zu erkennen, also eine Kurve zu verfolgen und dann ungewöhnliche Sachen zu bemerken. Und das funktioniert halt vor allem, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, erstmal die Daten zu erheben und dann eben durch Ausschläge in der Kurve von diesen Messungen sehen kann, da war jetzt mehr los, was war denn da? War das vielleicht Mittagszeit oder gab es da irgendeine Aktion am verkaufsoffenen Sonntag? Und da hilft es zum Beispiel, Trends in dieser Kurve zu erkennen, um dann zu sagen, hier passiert was, was in den letzten 4 Wochen zum Beispiel nicht passiert ist. Ist es vielleicht sowas wie eine unangemeldete Demo oder gab es da irgendwo eine kleine Party und danach sind vielleicht die Mülleimer voller, als sie sonst waren, und man muss da irgendwie das Team von der EBU losschicken. Aber wo der Einsatzzweck vielleicht auch ganz interessant ist, das ist ein Beispiel, das wir von der Deutschen Bahn kennen, die benutzen diese Sensoren auch, dass das sehr spannend ist für enge Zu- und Abgänge. Die benutzen die beispielsweise an den Bahnhöfen, um zu messen, welche Zu- und Abgänge werden häufig benutzt, um das dann zu entzerren, um quasi Maßnahmen zu ergreifen, dass alle Zu- und Abgänge einigermaßen gleich benutzt werden. Zum Beispiel, um irgendwie Züge dann früher anzuhalten, damit ein anderer Abgang benutzt wird. Solche Sachen.
Ja, das hört sich schon irgendwie so ein bisschen nach Überwachung an manchen Stellen an. Da können wir bestimmt nachher auch noch mehr drauf eingehen, was genau das für Daten sind und wie die erhoben werden und wie das eben so ist, dass das nicht keine Überwachung ist. Weil keiner will ja irgendwie, dass bei einer Party sofort irgendwie jemand einschreitet. Genau, und das hören wir nach dem nächsten Take.
Ja.
Radio.
Zu Gast im Studio sind heute Katharina Schweiger und Laura Vogt von der Citizens GmbH und Katharina Schweiger von der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Heute ist das Thema Besuchertrends in der Innenstadt. Wir haben schon gehört, dass die Besuchertrends gemessen werden sollen, damit man die Dichte von den Ansammlungen in der Innenstadt hat. Natürlich ein sensibles Thema im Moment mit Corona, aber eben auch interessant für viele andere, um Besucherströme zu lenken und um auch vielleicht zu wissen, wo man, was habt ihr vorhin als Beispiele gehabt, die Mülleimer rechtzeitig ausleeren muss oder wo man eben vielleicht, wo der Handel vielleicht auch mehr Möglichkeiten hat, irgendwas aufzustellen oder Werbung zu machen oder wie eben was in eine andere Richtung gelockt werden kann. Also ein sehr spannendes Thema und wir haben schon gesagt, das hört sich sehr nach Überwachung an, aber das soll es ja nicht sein. Und da habt ihr euch eben ein anderes Thema ausgedacht. Ein anderes Konzept.
Also im Prinzip ist es so, dass man sich da tatsächlich, was den Datenschutz oder irgendwelche Überwachung oder sowas angeht, überhaupt keine Sorgen machen muss. Das Einzige, was die Sensoren tatsächlich zählen, ist, ob eben ein Gerät, das WLAN-fähig ist, in der Nähe ist. Es werden aber keinerlei Daten vom Gerät irgendwie übertragen. Es wird auch es werden keine Daten gespeichert, keine MAC-Adressen oder sowas, sondern die werden einfach im Prinzip erkannt. werden aber sofort unkenntlich gemacht, auch so, dass man sie nicht wieder irgendwie rückverfolgen könnte oder ähnliches, und werden einfach nur gezählt. Und das Einzige, was dann übertragen wird, ist tatsächlich die Anzahl, also beispielsweise 85. Das ist das Einzige, was übertragen wird und was man eben dann auch später einsehen könnte, aber keinerlei Daten von dem mobilen Gerät oder ähnliches. Und es ist auch eben nicht möglich, irgendwelche Rückschlüsse auf die Person selber zu ziehen oder auch über irgendwelche Laufwege oder ähnliches. Also man kann jetzt daran nicht sehen, man ist von der einen Straße gekommen, über die andere entlang gelaufen und dann in die Richtung Norden oder ähnliches wieder weggelaufen. Das sind alles Sachen, die eben nicht erkannt werden können.
Und wenn ich jetzt mein WLAN aus habe, funktioniert das dann auch?
Das funktioniert auch tatsächlich, weil das WLAN nicht richtig aus ist, sondern im Prinzip im Hintergrund nach wie vor an ist, nur halt mit keinem WLAN verbunden ist. Und das Einzige, was man quasi machen könnte, dass man dann nicht mitgezählt wird, ist tatsächlich auszuschalten oder in Flugmodus zu schalten.
Also genau. Das heißt, alle Leute, die im Flugmodus in der Innenstadt rumlaufen, werden nicht gezählt.
Genau. Ja. Vielleicht, was wir vorher nur vergessen haben, die Sensoren, die da eingesetzt werden, die heißen Pax-Counter. Und die stellen eben für uns eine datenschutzfreundliche erstmal, das ist uns sehr wichtig in den ganzen Smart-City-Vorhaben, und zweitens auch eine eher kostengünstige Methode für uns da, das mal als Stadt unsere ersten Erfahrungen mit sowas zu sammeln. Datenschutzfreundlich deshalb, weil man bei, also erstens die Technik, wie Laura schon erklärt hat, es wird eben nur gezählt, ist da ein Gerät oder nicht. Und mehr können wir da letzten Endes nicht rausfinden, nicht wem dieses Gerät gehört oder wo dieses Gerät vorher war, sondern nur, dass ein Gerät an der Stelle war. Und alles andere, was mit so Zählmethodiken zusammenhängt, beinhaltet in den meisten technischen Fällen, mir ist zumindest kein anderer bekannt, eine Kameralösung, und das wollen wir auf keinen Fall. Also da haben wir uns dagegen entschieden, weil das datenschutzmäßig um einiges unangenehmer ist und wir bei den Pax-Countern auch mit einem guten Gewissen sagen können, die Technik wollen wir einsetzen.
Könnt ihr auch sagen, warum das Pax-Counter heißt?
Ich ehrlich gesagt nicht.
Ich meine, dass es halt im Prinzip von People auch so ein bisschen abgeleitet ist, aber wie es jetzt genau kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Counter halt für Zählen natürlich.
Ja. Das ist übrigens auch vielleicht eine spannende Randinformation. Das ist ursprünglich ein Open-Source-Community-Projekt. Also das kommt aus der Community und wurde da entwickelt. Dieses Projekt ist öffentlich auf GitHub einsehbar, also kann sich jeder anschauen, wie das so funktioniert und was die Hintergründe sind. Und wird eben jetzt, also mir bekannt ist die Deutsche Bahn als auch Unternehmen, die das einsetzt, und eben noch andere Kommunen, die damit rumexperimentieren.
Und Pax schreibt man P-A-X, und so ist es dann auch auf GitHub zu finden.
Den genauen Namen weiß ich nicht, aber das, wenn man es googelt, findet man es auf jeden Fall.
Dann gucken wir eben, dass wir es nachher auch verlinken.
Ja.
Zählungen, warum kann man die dann unterscheiden, wenn man die MAC-Adresse sich nicht merkt? Kann der denn nicht alle irgendwie doppelt zählen oder so? Wie kann der denn die einzelnen Leute auseinanderhalten?
Also doppelte MAC-Adressen werden tatsächlich in dem Zeitpunkt, wo gezählt wird, wird die MAC-Adresse, wenn sie nochmal gezählt wird, quasi verworfen. Insofern wird es nicht doppelt gezählt, aber es wird nicht abgespeichert. Also es gibt da keine Speicherung, es gibt auch keine Übertragung von dieser Information. Man kann es nicht ganz ausschließen, weil es gibt ja auch mobile Endgeräte, die ihre MAC-Adressen auch mal ändern im Laufe der Zeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich jetzt immer noch da bin und dann aber nochmal als anderes Gerät gezählt werde. Genau. Aber deshalb machen wir das auch so, dass wir relativ häufig zählen und auch den gezählten Wert dann wiederum verschicken über LoRaWAN, damit wir eben möglichst die Leute nicht mehrfach zählen. Was man allerdings an Mehrfachzählungen tatsächlich nicht rausbekommt, ist tatsächlich so Menschen wie ich, die dann mit zwei Handys durch die Gegend laufen. Die werden natürlich doppelt gezählt, wohingegen aber beispielsweise meine Großmutter nicht gezählt werden würde, weil sie jetzt kein Smartphone dabei hätte.
Genau, da sind wir auch schon ein bisschen bei den Einschränkungen, die mit dieser Technikwahl eben auch einhergehen. Es können zum Beispiel Leute doppelt gezählt werden, weil sie ein Handy oder zwei Handys und eine Smartwatch oder irgendwie sowas tragen. Und manche Leute zählen wir da natürlich, können wir gar nicht mitzählen, weil sie kein Endgerät haben. Und was auch noch eine, eigentlich kein Problem, aber was man natürlich auch mit sagen muss, ist, dass es auch sein kann, dass zum Beispiel Geräte mitgezählt werden, die in einem Haus sind. Wenn jetzt der Sensor an der Mauer befestigt ist beispielsweise, kann es natürlich auch sein, dass Geräte in dem Haus mitgezählt werden. Das ist so ein bisschen, man kann sagen Nachteil, aber wir finden das eigentlich ganz gut, dass man zu keinem Zeitpunkt mit der Messung wirklich sagen kann, es sind jetzt gerade genau so viele Menschen da und da, sondern man kann eben lediglich so eine Trendkurve erstellen.
Das wollte ich gerade auch zusammenfassend sagen. Das heißt also, die Technik ist vor allem dafür da, einen Trend zu erkennen. Und ich sehe auch schon das Know-how, das ihr einbringen müsst. Das heißt, ihr müsst euch sehr genau überlegen, wo ihr die Sensoren hinstellt, damit da nicht irgendwie viele falsche Trends rauskommen. Wie ihr habt vorher auch schon gesagt, die Daten werden über LoRaWAN versendet. LoRaWAN haben wir ja hier im Podcast auch schon öfters gehabt. Das ist das Netz, das von der Stadt oder vom Verschwörhaus betrieben wird und wo man eben Sensorendaten drüber verschicken kann. Und jetzt die Frage, wie kann man denn überhaupt die Daten irgendwie einsehen, wenn man nicht zu jedem Gerät hinlaufen will oder vielleicht auch keinen LoRaWAN-Account hat? Geht das irgendwie?
Also zum einen ist es so, dass es eine Karte gibt, auf der die Orte, an denen es aktuell die Sensoren gibt, eingezeichnet sind und dann entweder in grün oder in gelb dargestellt werden. Sprich, dort ist aktuell nicht besonders viel los, ist dann grün und wenn halt mehr los ist, dann wird das auf gelb umgeschaltet. Das ist im Prinzip die Hauptinformation, die für die Bürgerschaft im Prinzip gedacht ist, um dann eben dort einzusehen, ist da viel los, ist da wenig los, kann ich da jetzt hingehen, möchte ich da jetzt hingehen, ist ja von jedem dann individuell die eigene Entscheidung. Das ist eigentlich das eine. Und dafür ist die Technologie auch eben sehr gut geeignet, weil da ist nicht ausschlaggebend, sind das jetzt 85 oder sind das jetzt 100 Personen, sondern ich will einfach wissen, ist da viel los oder ist da nicht so viel los. Und wenn man aber Interesse daran hat, sich die tatsächlichen Daten auch anzuschauen, dann hat man auch die Möglichkeit und die will bestimmt Kathi kurz einmal erklären.
Genau, da können wir auch gern im nächsten Part nochmal drüber sprechen, wenn wir drüber reden, wie denn eigentlich die Bürgerschaft jetzt letzten Endes eingebunden wird und wo man, wie man ja eben auch sich anschauen kann, was da gemessen wird und wie das funktioniert. Was ich noch sagen wollte, genau wie man sich das dann vorstellen kann, es gibt nebenzu, dass es die Karte gibt, die auf einer eigenen Homepage oder auf einer eigenen Website ist, wird sie auch noch in den Parkhäusern in der Stadt dargestellt über Monitore. Und auf der Seite der Stadt Ulm wird die Karte auch dargestellt mit zusätzlichen Informationen, wo ich noch mehr Infos bekomme, wenn ich mehr über die Technik wissen will, die dahinter steckt, mehr über, wie wird denn eigentlich gemessen, was wird genau gemessen. Da wird man das dann alles finden.
Dann vielleicht nur noch die Frage, ihr habt schon ein paar Mal erwähnt, dass die Stadt Ulm und andere Kommunen damit rumexperimentieren. Also das heißt, das ist jetzt noch nicht in der Phase, wo alles entschieden ist, wie das zukünftig zu sein hat, sondern das ist jetzt gerade eine Phase, wo viel ausprobiert wird.
Genau, das ist jetzt erstmal das angedacht, einen vierwöchigen Test zu machen. Und eben auch, also es wurde auch davor jetzt schon immer gemacht, immer mal wieder vor Ort mit überprüft, geben die Zählungen denn ein realistisches Bild. Das wird weiterhin gemacht und es wird aber eben, die vier Wochen werden auch weiter genutzt, um noch ein paar mehr Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln. Zum Beispiel, wie viele Sensoren bräuchte man denn, um eine ganze Straße abzubilden? Weil was wir aktuell können, sind ja nur einzelne Punkte in der Stadt. Und davon hat man ja bedingt Mehrwert, würde ich jetzt sagen. Man kann da drauf schließen, aber es ist ja noch nicht der ganze Straßenzug, den man irgendwie weiß, da ist jetzt viel los oder da ist wenig los. Sowas finden wir raus. Dann, was auch noch ein Thema ist, wo die Laura wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen kann, was man sich erstmal gar nicht so nervig vorstellt, ist das Thema Strom. Wie kommen diese Sensoren überhaupt an Strom? Genau, und was wir eben in den 4 Wochen uns auch vornehmen, ist nur zu gucken, welche weiteren Anwendungsfälle sind denn für uns wirklich interessant.
Genau, also die Sensoren, die wir dafür eben verwenden, die sind im Gegensatz zu manch anderen Sensoren, die über LoRaWAN funken, brauchen die doch aufgrund der Häufigkeit der Sendungen und der permanenten Zählung brauchen die eben auch Strom und würden jetzt akkubetrieben nicht sehr lange durchhalten, weshalb wir im Prinzip einen Dauerstrom brauchen. Und das ist halt in der Innenstadt gar nicht so einfach, wenn man nicht in ein Gebäude rein möchte. Wie Katja vorhin erzählt hatte, würde man ja dann ganz viele Geräte in Häusern mitzählen und weniger das, was eben auf der Straße los ist. Und das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. Deshalb haben wir eben versucht, Orte zu finden, wo wir außen die Sensoren anbringen können. Und man kann die halt leider nicht einfach so in die Luft hängen und dort in eine unsichtbare Steckdose stecken, sondern das war tatsächlich eigentlich erstmal die größte Herausforderung an den Orten, die für uns interessant sind, tatsächlich auch Außensteckdosen zu finden, die dann auch dafür genutzt werden können. Und haben jetzt auch an 2 Standorten ja so ein bisschen einen Mischbetrieb und probieren das aus, wie das in Verbindung mit Akkus funktioniert, weil es viele Außensteckdosen gibt, die für irgendwelche Werbeschilder, die eben nur nachts beleuchtet sind, genutzt werden. Das heißt, der Strom ist dann eben auch nur entsprechend 5-6 Stunden in den Abendstunden aktiv und danach ist er wieder ausgeschaltet. Und das ist eben eine Herausforderung gewesen, das so hinzubekommen, dass sie dann trotzdem durchgehend senden, weil uns ja nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zahlen interessieren, sondern eigentlich 24 Stunden am Tag.
Und wie die Zahlen genau nachher verwendet werden, das hören wir gleich.
Radio Free FM.
Wow!
Besuchertrend in der Innenstadt ist das Thema des heutigen Podcasts der digitalen Agenda. Zu Gast im Studio sind Katharina Schweiger und Laura Vogt. Wir haben schon sehr viel erfahren über die Funktion von Sensoren, die die Dichte der Menschen in der Innenstadt erkennen soll und haben uns sehr genau mit der Technik auseinandergesetzt, die datensparsam ist, also datenfreundlich und nicht den Überwachungsstaat befördert, sondern einfach nur herausgibt, welche Handys in der Nähe sind, die ein WLAN haben. Wir haben auch erfahren, dass ihr echt ein Problem damit habt, Strom zu finden für die Sensoren. Und jetzt wollten wir noch mal so ein bisschen schauen, was kann man überhaupt mit den Daten anfangen? Also erstmal, wo kann ich als normaler Bürger die Ergebnisse von solchen Messungen einsehen?
Genau, wir haben ja vorhin kurz erklärt, dass es eben für die schnelle Info so quasi auf einer Karte visualisiert wird, wo dann relativ intuitiv eingefärbt wird, grün, hier ist wenig los, gelb, hier ist ein bisschen mehr los. Und für alle, die es genauer interessiert, werden die Daten auch auf den sogenannten Datenhub Ulm veröffentlicht. Das ist ebenfalls, stammt aus einem Förderprojekt von der Geschäftsstelle Digitale Agenda und wird auch im Rahmen von Smart City eben weiter ausgebaut. Und das soll für die Stadt Ulm der sogenannte Datenhafen werden, wo eben die ganzen offenen Daten, die die Stadt veröffentlicht, landen sollen letzten Endes. Und genau da werden auch die Zählwerte von dem Pax-Counter veröffentlicht. Also wer sich die Werte genauer anschauen will und das ein bisschen unter die Lupe nehmen will, kann da nachgucken.
Jetzt habt ihr vorhin und jetzt auch gerade wieder davon geredet, dass auf dieser Karte dann gelb und grün und rot ist mit viel und wenig. Habt ihr das irgendwie eichen können? Was bedeutet jetzt eigentlich viel und was bedeutet wenig? Das ist ja irgendwie auf jedem Platz anders.
Ja, das ist tatsächlich so. Es kommt auch total drauf an, ob man jetzt auf einem tatsächlich einem Platz ist, wie zum Beispiel dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz. Oder ob man jetzt in der Platzgasse sich bewegt, wo es ja dann doch eher enger ist. Und es war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. Wir haben das so gemacht, dass wir vor Ort geschaut haben, wie viel ist in Realität los. Würde ich mich jetzt tatsächlich wohlfühlen mit der Menge an Menschen, mich dort aufzuhalten? Oder wäre es mir jetzt gefühlt schon ein bisschen zu viel? Was ja jetzt auch vor Corona und jetzt wahrscheinlich ein anderes Gefühl ist bei jedem. Und haben es dann verglichen mit dem, was wird tatsächlich gemessen. Weil wir haben zum Beispiel Situationen, gerade in der Platzgasse, Ecke Platzgasse, Kohlgasse, ist ja eine große Baustelle. Und als ich vor Ort war, dachte ich mir, so viele Leute können es eigentlich gar nicht sein. Hier ist ja auch nicht so furchtbar viel Platz. Es werden aber ziemlich viele Geräte gemessen. Und das liegt natürlich dann beispielsweise an so einem Thema wie einer Baustelle, wo es einen Haufen Handwerker gibt, die sich dort aufhalten, die alle auch ein Handy natürlich in der Tasche haben. Die werden jetzt natürlich nicht abgezogen, beziehungsweise werden einfach mitgezählt, das ist einfach so. Und ja, die bewegen sich aber ja nicht im öffentlichen Raum. Insofern muss man es tatsächlich mit der Realität abgleichen. Und das ist eben auch was, was in den 4 Wochen Testlaufzeit gemacht werden muss, dass man immer mal wieder die Grenzen nach oben und nach unten verschiebt, weil es ja um das eigentlich im Endeffekt um das persönliche Gefühl geht, ob es sich viel anfühlt oder nicht.
Und mit dem Countdown soll dann, also ich hatte das erste Mal gehört, als es um den Weihnachtsmarkt ging und der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden konnte, da hatte ich das erste Mal über solche Messungen gehört. Das soll dann mir als Bürger die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, ob ich dann auf den Platz hin will, wenn der jetzt schon gelb ist oder rot oder...
Genau, es war tatsächlich ursprünglich für einen Weihnachtsmarkt geplant, der dezentral geplant war im letzten Jahr, wo man eben dann damit anzeigen wollte, der eine Platz ist vielleicht stark frequentiert, da ist viel los, lieber Besucherin, lieber Besucher, geh doch vielleicht an einen anderen Platz, da gibt es auch eine leckere rote Wurst, die man sich kaufen kann, um das einfach ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. Der Weihnachtsmarkt hat aber ja, wie wir wissen, leider nicht stattgefunden.
Genau, also uns ist bei dem Thema wirklich, uns als Staat, sage ich jetzt, ist bei dem Thema sehr wichtig, dass da niemand ein schlechtes Gefühl damit hat, dass da so ein Sensor hängt. Und genau deshalb wollen wir bei dem Thema umso mehr, wollen wir ja sowieso bei all unseren Themen, die wir jetzt hier im Podcast vorgestellt haben, geht es immer um offene Daten, um Open Government und solche Themen, wollen wir eben da ganz viel Transparenz an den Tag legen. Und genau deshalb wird sowohl der Code, der letzten Endes die Einfärbung auf der Karte visualisiert, als auch die letzten Endes gemessenen Werte, als auch die technische Doku, welche Anstellungen werden denn bei den Sensoren getroffen, das wird alles veröffentlicht und soll einsehbar und nachvollziehbar sein.
Natürlich kann so ein Code nicht jeder irgendwie sofort nachvollziehen, aber es ist eben auch so, wenn so ein Code veröffentlicht ist, dann gibt es doch den einen oder anderen Experten, der dann auch mal da drauf schaut und guckt, kann ich da irgendwas mit anfangen, und insofern sind solche Veröffentlichungen für Experten natürlich auch immer eine tolle Sache und schaffen gerade in der Richtung Transparenz. Und meistens ist ja so, wenn man dann aus der Ecke vom CCC keine Kritik hört, genau, dann ist es meistens okay. Das heißt, in der Richtung haben wir noch nichts gehört. Meistens ist es dann eben nicht okay, wenn es aus der Ecke dann Kritik gibt. Was wird denn dann noch so veröffentlicht, um Transparenz herzustellen?
Ja, im Prinzip eben auch eine Erklärung, wie das funktioniert, was wir jetzt ja auch schon eben hier erklärt haben, und eben was geht. Das ist die eine Seite immer, und die andere Seite ist aber, was eben nicht geht. Und das ist halt nicht unbedingt vor Ort zu gucken, hier wird jetzt 438 angezeigt, ich habe jetzt aber nur 400 gezählt beispielsweise, das ist ja alles nicht korrekt oder ähnliches, sondern dass man eben einfach auch für diejenigen, die sich vielleicht dann mit den Codes nicht so gut auskennen, das nicht so gut lesen können oder interpretieren können, was da gemacht wird, dass man es eben auch nochmal beschreibt und erklärt, wie es funktioniert.
Genau, das ist auch was wir hoffentlich in dem Podcast verständlich rüberbringen konnten. Manchmal ist man da ja schon so in seiner Blase, wenn man sich lang genug mit einem Thema beschäftigt, dass wir keine absoluten Zählwerte quasi kommunizieren möchten, sondern dass eben diese, was ich jetzt schon so oft gesagt habe, so eine Trendeinschätzung sein soll. Ich kann also nur sagen, wie ist es im Vergleich zu anderen Tagen oder Uhrzeiten?
Genau, also keine richtige Zählung, sondern so eine unscharfe Zählung.
Genau.
Gibt es denn schon irgendwelche Gruppen von Menschen oder Institutionen, die sich für solche Daten interessieren, die schon gesagt haben, oh, das wäre aber toll für uns?
Wir wissen es, also es wird aktuell noch nicht angemeldet in dem Sinne. Das Tolle an offenen Daten ist aber auch, dass das gar nicht angemeldet werden muss, sondern wer Interesse hat, kann die sich einfach für seine oder ihre Auswertungen nehmen. Und ich denke, sehr interessant kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel für Unis und etwaige Seminararbeiten sein kann, dass das aber auch für beispielsweise den Handel oder die Gastro interessant sein kann, dass sie zum Beispiel Auswertungen machen. wie viel war denn an den verkaufsoffenen Sonntagen los und wie ist es im Vergleich zu unter der Woche? Sollte ich vielleicht lieber unter der Woche irgendwie tolle Angebote machen und am Wochenende ist sowieso immer viel los? Also ich glaube, das kann die unterschiedlichsten, unterschiedlichste Anwendung finden und letzten Endes natürlich auch die Stadt Ulm selber, die dann zum Beispiel sowas machen kann wie Benachrichtigungen, wenn ich merke, hier war ein Ansprung, hier war irgendwie mehr los, als ich auf dem Schirm hatte. Vielleicht muss ich da unser Reinigungsteam losschicken und mal gucken, wie der Platz so aussieht.
Oder dann eben auch vielleicht zu schauen, wie das mit dem Brandschutz oder sowas, das geht ja dann auch vielleicht
zum Beispiel.
Oder wenn man denkt an große Ereignisse, wie zum Beispiel die Sache mit der Love Parade oder so, dass man dann eben Ausgänge vielleicht inzwischen auch besser steuern kann und sich rechtzeitig überlegen kann, da müssen wir jetzt was unternehmen, weil man es vielleicht schon direkt visuell sieht. Mhm. Also gibt es bestimmt viele, viele Möglichkeiten. Was werdet ihr jetzt dann nach dem Testverlauf machen?
Wir werden uns auf jeden Fall dann zusammensetzen, die Daten im Prinzip zusammen durchsprechen und schauen, inwieweit das auch zukünftig ausgebaut werden kann, weil es wie bei vielen Themen, die man testweise macht, ja auch so ist, dass erst dann es wirklich interessant wird, wenn man es großflächiger ausrollt, wenn man auch wirklich ein größeres Gebiet jetzt in dem Fall abdecken kann, und werden dann schauen, wie wir das tatsächlich noch verbessern können und auch ausweiten können.
Genau. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit über Rückmeldungen aus der Bürgerschaft. Sei das jemand, der auf der Karte geguckt hat und dann selber vor Ort war und sagt, oh, irgendwie, nee, das kommt mir nicht plausibel vor. Liebe Digitale Agenda, guck da mal nochmal.
Die Baustelle ist jetzt weg.
Genau, zum Beispiel.
Wir müssen die Bauarbeiter nicht mehr rausrechnen.
Oder sei das jemand, der sich den Code anschaut oder die Datenbasis und sagt, ich verstehe hier was nicht, erklärt mal.
Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, welche Ergebnisse der Besuchertrend hervorbringt und was es noch alles für spannende Anwendungen aus diesen Sensoren oder dieser Sensorik und dem Datenbestand von der Sensorik raus gibt, auch nach Corona. Dann erstmal vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für deine Zeit mal wieder und dass wir kommen durften und bis bald.
Vielen Dank.
Ulm. Zukunft Stadt. Der Podcast der Digitalen Agenda Ulm.